Hey, ich bin Svea. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Lautgefühlt. Als Holistic Life Coach arbeite ich mit Body, Mind and Soul, also ganzheitlich und besonders intensiv von Mensch zu Mensch. Genau darum geht es auch in diesem Podcast, um zwischenmenschliche Begegnungen. Lass uns gemeinsam Emotionen und gesellschaftlichen Tabus Gehör verschaffen, uns in positiver Weise miteinander auseinandersetzen. Für mehr Empathie, mehr Verständnis und mehr Toleranz. Und Menschsein auf Augenhöhe. Bei Lautgefühlt geht es ja um ein gesundes Miteinander. Und dazu gehört auch, dass wir uns mit uns selbst auseinandersetzen. Denn natürlich haben wir Dinge, die uns geprägt haben. Alte Glaubenssätze, Werte etc., die wir vermittelt bekommen haben. Und es ist gut möglich, dass wir die in aktuellen Beziehungen immer wieder abspielen. Und deswegen haben wir einfach eine Möglichkeit, bei uns selbst hinzuschauen und etwas in die Veränderung zu bringen. Genau darüber möchte ich heute mit einer ganz besonderen Frau sprechen. Eine liebe Kollegin, mit der ich letztens ein Retreat halten durfte. Ich durfte Co-Trainerin sein und es war ganz fantastisch. Und genau dort haben wir uns in der Tiefe mit genau diesen Dingen beschäftigt. Und ich freue mich unheimlich, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Patricia von Urkraftmütter.
Hallo und vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir.
Ja, ich freue mich auch total und gefühlt denke ich, wir könnten wahrscheinlich jetzt schon 5 Stunden über das Thema sprechen. Patricia und ich müssen immer ein bisschen gucken, dass wir irgendwann einen Punkt finden oder eine Pause zumindest, besser gesagt. Patricia, ich würde total gerne mal den Zuhörern ein bisschen Einblick geben, denn wir zwei sind Deep Diver. Das heißt, wir arbeiten immer in der Tiefe, wir arbeiten immer in der Wurzel. Wir können auch schnorcheln an der Oberfläche, das geht durchaus. Und ich denke, wir passen uns da auch immer gut unseren Klientinnen an oder Klienten. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass es einfach Dinge gibt, die so tief in uns sitzen, die wir mitbringen einfach, von denen viele glauben, dass sie da gar nicht rauskommen, sondern dass das einfach so ist. Und was wir ja machen ist, wir schauen uns an, wo kommt es überhaupt her? Was hat uns geprägt? Kommt es von der Elterngeneration oder sind es transgenerationale Themen? Das können wir dann auch gleich mal kurz erklären, was es damit auf sich hat. Und darüber würde ich heute einfach gerne mal mit dir sprechen und den Zuhörern halt einen Einblick geben, von was reden wir da überhaupt. Weil ich glaube, wer nicht in dem Feld drinnen ist und sowas hört, das kann auch schon mal überfordernd sein im ersten Moment. Vielleicht magst du einfach mal kurz erzählen, was du aktuell machst, damit die Zuhörer wissen, mit wem wir es zu tun haben, sozusagen.
Ja, sehr gerne. Also so ganz einfach formuliert ist meine Arbeit, diejenige Frauen in ihre eigene Tiefe zu begleiten. Und wie du gerade auch schon gesagt hast, es gibt da ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die alle ihre Daseinsberechtigungen haben. Aber so mein natürliches Habit, da wo ich zu Hause bin, wo ich mich gut fühle, wo ich selber auch sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt habe, Ausbildungen gemacht habe, ist dieses in der Tiefe an der Wurzel arbeiten und mit ganz besonderer Vorliebe an den Dingen arbeiten und die herausfinden, die uns geprägt haben, die an der Wurzel sind. Und für viele formuliert diese dunklen Themen. Was sind denn die Anteile in uns, die wir am wenigsten mögen, die wir am meisten ablehnen, die uns intensive Gefühle verursachen? Und aus meinem eigenen Weg und der Begleitung von vielen, vielen Frauen sehe ich immer wieder, dass darin ein großer Schlüssel liegt, sich selber genau da zu begegnen, wo wir uns nicht so richtig begegnen wollen, wo es wehtut, wo wir ganz viele Gefühle vorfinden, die wir nie gelernt haben, mit ihnen umzugehen. Und dieser Umgang mit diesen Emotionen, die viele als negativ betiteln, endlich zu lernen, wertfrei in uns wahrzunehmen, mit ihnen zu sein, da sein zu lassen und zu erkennen, dass die genauso zu uns gehören, zu unserem Leben gehören und das eigentlich den Pulsschlag des Lebens ausmacht, die zu erkunden.
Ja, super spannend. Da sind wir auch schon mittendrin, merke ich gerade. Ich habe für mich gemerkt, du hast gerade von den Anteilen gesprochen, die man nicht haben möchte, ne? Also für die man sich selbst ablehnt. Und ich glaube, genau hier wäre es ganz gut, schon mal reinzugehen, denn das erstmal zu verstehen, was das bedeutet, zu verstehen, dass man sich ablehnt, das ist schon mal, ne, oder Teile von sich ablehnt, das ist erstmal so ein wichtiger Schritt. Denn oft ist es so in uns drin, das ist so automatisiert, dass wir es gar nicht verstehen. Mir fällt es natürlich jetzt inzwischen durch meine Arbeit an mir selbst, aber auch durch die Arbeit mit meinen Klienten und Klientinnen auf, wenn jemand einfach mal so einen Satz raushaut wie, oh, da bin ich ein faules Stück, SCH, Punkt, Punkt, Punkt. Und ich war so total, ich so, wie redet er mit sich selbst, ne? Und das ist ja auch schon so ein Anteil. Und ich habe es bei mir nämlich auch gemerkt, also klar, wir reden hier auch von einem Glaubenssatz, aber es kommt ja irgendwo her. Und ich habe das bei mir gemerkt, ich war wirklich so fest der Überzeugung, dass wenn es zu einer Reibung zwischen einem anderen Menschen und mir kommt, dass ich das Problem bin. Ich bin das Problem, ja. Und das war auch ein Anteil von mir. Jetzt könnte man darüber diskutieren, habe ich den abgelehnt oder, na, vielmehr, ich habe mich selbst abgelehnt. Aber das Thema ist eigentlich einfach unheimlich komplex. Deswegen lass uns hier doch mal ein bisschen mehr Einblick geben, was bedeutet es, wenn ich einen Anteil von mir ablehne.
Ich merke auch im Gespräch mit dir, dass das Formulieren dessen gar nicht so trivial ist, eben, ne, das wirklich greifbar zu machen. Wie merken wir denn überhaupt, dass wir etwas in uns ablehnen oder gegen uns selber arbeiten? Und ganz, ganz oft sind wir im Kampf gegen uns selbst, wie wir sind. Und das zu merken und zu realisieren, geht ganz viel über die Körperarbeit, um erstmal überhaupt wahrzunehmen, wer oder was bin ich denn? Wie fühle ich mich denn an? Wo kommen denn Gefühle hoch? Wie merke ich das im Alltag? Im Alltag merke ich es oft über solche Glaubenssätze. Das ist so eine der ersten Ebenen, wo wir merken, was für Gedanken habe ich über mich selbst. Ich kann es im Alltag aber eben auch merken an verschiedenen körperlichen Erscheinungen, sage ich mal. Das eine ist, ich bin vielleicht sehr viel müde, erschöpft, habe keine Energie mehr, weil ich mich unterdrücke. Ne, bis hin so bei mir war es, als ich mich komplett gar nicht gelebt habe, bis hin zu einer mittelschweren Depression, dass ich halt mich selber komplett so an mir vorbeigelebt habe und ich hatte keine Ahnung davon, dass ich an mir vorbeilebe. Und rückblickend war das aber der Ausdruck meines Körpers, wo er mir sagen wollte, ich bin hier gerade falsch unterwegs und lebe etwas, was ich gelernt habe und dadurch dachte, dass ich das sein muss, dass ich an der Wurzel betrachtet aus der Familie, aus der Gesellschaft Glaubenssätze, Werte, Vorstellungen vom Leben übernommen habe, schon sehr früh, die nicht mir entsprechen, nicht entsprochen haben. Und das merke ich eben oft an destruktiven Mustern, wie zum Beispiel in Konflikten, wie gehe ich um, wie reagiere ich auf andere Menschen. Ich merke es ganz am Anfang sehr viel daran, dass immer die anderen schuld sind, in Form von ich projiziere auf, mir passieren immer schlimme Sachen, die Nachbarin ist immer doof, die Lehrer sind immer doof, der Chef ist immer doof. Ich kann dir nicht sagen, wie lange, wie viele Jahre mein Chef der schlimmste Mensch auf dem Planeten war, weil er mir so sehr gespiegelt hat, was eigentlich mit mir zu tun hatte. Ich habe das aber damals gar nicht sehen können. Und das sind erstmal so die Marker, wo wir erkennen können, oder?
Total, gerade weil du das mit deinem Chef gerade gesagt hast. Man kann sich das ja immer so vorstellen. Man hat diesen einen Chef und hat fünf verschiedene Mitarbeiter und man kann davon ausgehen, dass die fünf Mitarbeiter alle unterschiedlich reagieren werden, was heißt, dass der Chef nur ein Spiegel ist für die eigenen Themen. Ich finde es immer ein ganz gutes Beispiel, das zu erklären und das kann man auch für sich selbst nehmen, wenn Menschen in irgendeiner Art und Weise auf einen reagieren. Dann kann man sich auch vorstellen, wie, ne? Also viele denken dann, ich habe was falsch gemacht, zumindest Menschen, die im Schuldempfinden haben, das war früher mein Thema. Wenn man da aber andere Personen sich mit der Person, mit der anderen Person vorstellt, die das in einem auslöst, dann wird es unterschiedliche Reaktionen geben auf beiden Seiten. Also wir sind immer der Spiegel. Es funktioniert immer zu zweit, wir spiegeln uns immer irgendwas gegenseitig. Nochmal kurz auf diese Ablehnung von sich selbst zurückzukommen. Ich lasse mich ja auch regelmäßig coachen, um meine eigenen Themen auch weiterhin zu bearbeiten. Und ich hatte ja auch schon die Ehre, von dir gecoacht zu werden. Und ich erinnere mich noch so gut daran, dass ich dir voller Überzeugung sagte, nee, Wut gehört nicht zu mir. Ich habe keine Wut, obwohl ich eigentlich von meiner Ausbildung her weiß, Es gehört sehr wohl zu mir, denn es gehört zu jedem Menschen. Es ist einfach Überlebenswille, es ist Durchsetzung. Und ich habe dir das so, wirklich, ich habe das so tief geglaubt. Und ich sehe dich schon grinsen, weil, also für die Zuhörer, wir nehmen über Zoom auf, deswegen sehen Patricia und ich uns gegenseitig. Und ich glaube, Patricia hat sich echt wie sagt man, einen Wolf gefreut, einen Ast gefreut. Ich bin so schlecht in Redewendungen. Weil ich irgendwann ist meine Wut rausgekommen. Und ja, warum war das vorher nicht möglich? Weil ich es abgelehnt habe. Ich wollte nicht wütend sein. Warum? Weil es für mich gefährlich war. Ich habe in der Kindheit einfach gelernt, wenn ich wütend bin, bin ich unerwünscht, dann geht man raus aus der Bindung mit mir. Und ich habe gelernt, wenn jemand anders wütend ist, ist es auch gefährlich für mich, weil die Bindung da nicht möglich ist. Und da hat meine Tochter mir wirklich das größte Geschenk gemacht, die mit ihrem zarten Alter vor mir steht, knacke wütend ist. Und ich sage, hey, willst du eine Umarmung? Und sie fällt mir mit Tränen in die Arme und zeigt mir, ja, ich kann wütend sein und dich lieben. Es war eins der größten Geschenke. Und du, liebe Patricia, hast es wirklich geschafft, nach Jahren die Kruste von mir abzuklopfen und einmal meine Wut aus mir rauszuholen. Und seitdem darf die sich einpendeln in eine gesunde Wut. Und vielleicht wollen wir da genau mal drüber sprechen, was ist Wut, warum ist sie wichtig und gibt es auch eine gesunde Wut, weil viele, viele, viele Frauen gelernt haben, nein, du darfst nicht wütend sein oder Männer, nein, du darfst nicht weinen. Möchtest du ein bisschen was zur Wut erzählen?
Nein, gar nicht.
Nein, gar nicht.
Witzig. Also Wut ist halt einfach eines meiner Lieblings- und meiner Kernthemen. Und die ist so unfassbar facettenreich und so, so wahnsinnig negativ belegt, wie du auch sagst. Und das passt eben sehr schön zu diesen Anteilen, die wir in uns ablehnen. Wir haben einen Anteil der Wut in uns. Und wenn ich wie du gelernt habe, dass es gefährlich sein kann, dass ich Bindungsabbruch erlebe oder wie ich erlebt habe, dass Wut einfach schlichtweg überhaupt nicht existiert. In meinem Haus, wo ich groß geworden bin, gab es keine Konflikte. Nie. Also hat nie, einfach nicht stattgefunden. Und natürlich haben wir unterschiedliche Ausprägungen, die wir mitbringen. Also Ausprägungen in Form, was bin ich für ein Typ? Und ich bin zusätzlich einfach schon immer rückblickend wild, rebellisch, selbstbestimmt. Und da gehört Wut zu einem sehr, sehr großen Anteil dazu als Lebensenergie. Und wie du gesagt hast, wenn wir mit unserer Wut in Kontakt kommen, spüren wir, krass, was ist da eigentlich in uns? Wo jeder, der das erste Mal und die ersten paar Male mit dieser Wutenergie, die für mich inzwischen was ganz Heiliges ist, in Berührung kommt, denken wir so, oh mein Gott. Oh mein Gott, nein, 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 das kann ich nicht rauslassen. Das wirkt ja zerstörerisch, weil wir entweder gelernt haben, Wut darf nicht sein, oder ich erfahre Wut als etwas Destruktives, was Bindungsabbruch herbeiführt, physische Gewalt, alle diese Dinge, die eher übergriffig sind. Dabei ist das gar nicht das, was die Wut will. Plus, wir Frauen noch viel mehr als kleine Mädchen schon lernen, wenn man sich mal Werbungen anguckt aus den 60er Jahren, da schlackerst du mit den Ohren, dass wir als kleines Mädchen schon lernen, wenn wir unsere Wut ausdrücken, dass wir dann gesagt bekommen, reiß dich mal zusammen, du bist böse, sei mal ruhig, du bist aber kein braves Mädchen, du bist aber hysterisch, stell dich nicht so an. Das sind alles Glaubenssätze, die wir in uns so verankern, dass wir diese Wut und alle anderen Gefühle in uns wie so einkapseln und wegschließen, da nicht mehr rankommen. Und durch dieses permanente Wegschließen von solchen Gefühlen wie Wut verlieren wir den Kontakt zu unserer eigentlichen Urenergie, zu dem, wie wir eigentlich sind.
Ja, total. Also vielen Dank. War eine super gute Zusammenfassung erstmal so. Denn genau, überhaupt mal wieder das Thema Wut neu zu betrachten, ist, glaube ich, für viele ganz, ganz komisch. Also vielleicht mal kurz als Einwurf zum Thema, warum lehnen wir dann Dinge in uns selbst ab? Da sollten wir vielleicht mal ganz kurz Einblick geben, warum der Mensch das überhaupt tut. Denn evolutionär betrachtet ist der Mensch auf Bindung angewiesen, um zu überleben. Das heißt, ein Kind wird immer die Bindung, immer den Kontakt zu den Eltern, die Bindung zu den Eltern bevorzugen und sich lieber selbst ablehnen. Denn Sonst könnte es jetzt, wir reden mal wirklich hier von Urzeiten sozusagen, es könnte verhungern, es könnte erfrieren, es könnte gefressen werden. Also Bindung zu den Eltern ist einfach überlebenswichtig für Kinder. Das heißt, das ist genau der Grund, wenn die Eltern, und hier mit ganz viel Respekt den Eltern gegenüber gesprochen, das werden wir gleich auch noch aufgreifen, das Thema, da geht es nicht drum, also auf irgendjemand mit dem Finger zu zeigen. Darum geht es nicht. Alle handeln im besten Wissen und Gewissen so gut, wie sie es eben können. Wir prägen alle unsere Kinder. Da kann sich auch keiner von freisprechen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Das ist einfach evolutionär so bedingt. Denn warum soll denn der Mensch, ich springe da gerade mal genau da rein, ich sage jetzt mal, wenn der Mensch irgendwann gelernt hat, wenn ich das und das esse, das ist giftig, da kann ich dran sterben. Natürlich ist es sinnvoll, dass das weitergegeben wird, diese Prägung. Es gibt ja auch gute Prägungen. Das muss ja nicht jeder wieder neu lernen, dann entwickeln wir uns ja nicht weiter. Also es ist einfach im Sinne der Evolution, dass wir Dinge weitergeben. Jetzt ist es einfach so, dass wenn unsere Eltern uns vielleicht auch, und wir sind ja nun mal die Kriegsenkel sozusagen, wenn zum Beispiel im Krieg gewisse Dinge notwendig waren, ich sage mal, eine Frau, die einfach aufopferungsbereit sein musste, weil der Mann im Krieg war, der Bruder war vielleicht gefallen, sie musste irgendwie ihre Kinder versorgen. Wenn die sich ihren Gefühlen hingegeben hätte, dann wäre die untergegangen und sie musste aufopferungsbereit sein. Und das wurde vielleicht weitergegeben, nur als ein Beispiel. Das heißt, unsere Verhaltensweisen heute kommen oft aus Zeiten, die nicht mehr aktuell sind. Und deswegen dürfen wir auch das wieder in Veränderung bringen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nur, dass man mal verstanden hat, woher kommt es eigentlich und warum fängt man an, sich selbst abzulehnen, weil man die Bindung zu den Bezugspersonen aufrechterhalten will. Das ist purer Überlebenswille letztendlich.
Genau, und das ist so wichtig, dieser Mechanismus dieser Bindung, den zu verstehen und für sich klar zu machen, wie sehr wir Bindungswesen sind, auch für die Menschen unter uns, die wie ich früher ganz, ganz darauf ausgelegt sind, alles allein hinzubekommen. Auch das ist ein Bindungsmuster, spannenderweise. Und das für sich zu entdecken. Und den Kompass in sich zu suchen, wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht, dass ich diese Themen an der Wurzel aufarbeite und zum Beispiel, wie diese destruktive Wut, die wir gar nicht leben oder so leben, dass wir unsere Kinder anschreien, unseren Mann anschreien oder kalt und abweisend werden. Und also gibt es ja ganz viele Ausprägungsformen der Wut, sondern den Kontakt zu ihr herstellen und dann die Erfahrung machen, Wut ist nichts anderes als Lebenswille. Und das ist ja die Antwort auf die Frage, was ist die geheilte Wut? Was ist die Variante, wenn ich das schaffe? Dieses Gefühl wirklich da sein zu lassen und zu verkörpern, dann spüre ich, dass wieder Lebensenergie fließt und ich für mich einstehen kann und Wut fließen kann, ohne dass ich andere verletze, aber dass immer ein klares Ja zu mir ist, wenn ich mich ausdrücke und sage bis hierhin und nicht weiter, ein Beispiel, oder erreiche, was ich mir wünsche, was mir wichtig ist in meinem Leben. Wutenergie fließt und darf sich in Urkraft verwandeln.
Ist ja auch einfach super wichtig. Wir können das ja auch mal ganz banal auf den Alltag rüberheben, damit ein Eindruck mal entsteht, wo das greift, wo gesunde Wut sinnvoll ist. Denn ich bleibe jetzt mal bewusst bei uns Frauen. Also ja, wir werden oft als hysterisch abgestempelt. Man würde einen wütenden Mann nie hysterisch nennen. Und Männer wiederum sind Weicheier, wenn sie weinen. Also auch das ändert sich, ne? Männer haben dann andere Themen, die genauso ihre Änderungsberechtigungen haben. Und wenn man mal in den Alltag reinschaut, natürlich ist es wichtig, dass ich wütend werden kann, wenn ein Mann, ich sage jetzt mal rein körperlich, übergriffig wird. Ja, da, das ist ein ganz simples Beispiel, da wütend zu werden, zu sagen, nein, stopp, hier ist meine Grenze, ist total wichtig. Das ist ein ganz simples Beispiel, weil wir halt auch gelernt haben, brave Mädchen zu sein, ne, und Nein sagen und die Grenze ziehen, fällt uns so schwer, wir könnten ja abgelehnt werden. Und so gibt es einfach ganz, ganz viele Beispiele, wenn einfach Menschen übergriffig werden, dass wir sagen, nein, stopp, und hier ist meine Grenze, dass wir einfach nicht alles mit uns machen lassen. Es gibt nämlich sehr wohl die gesunde Wut. Und das zu verstehen, damit man es auch annehmen kann, dass man deswegen nicht hysterisch ist oder ein schlechter Mensch oder, auch wenn man in dem Moment bewusst die Bindung kappt zum Eigenschutz, das ist einfach ganz, ganz wichtig zu verstehen.
Ja, und das finde ich so wertvoll, was du gerade sagst, die Bindung kappt zum Eigenschutz. Tatsächlich ist das eines der Grundthemen zum Thema Grenzen. Ich kann keine Grenzen ziehen, wenn ich keinen Zugang zu meiner Wut habe. Es geht nicht. Es ist einfach ausgeschlossen. Und da geht es nicht um Nein sagen können allein, weil das Problem und die Herausforderung ja da eben viel tiefer liegt, dass ich überhaupt erst mal spüre, wann ist denn meine Grenze erreicht? Und wenn wir die Wutenergie im Überlebensmechanismus anschauen, dann geht es darum, überleben zu wollen und sich erlauben, und das ist dieser Switch, den du vorhin hattest, dass ich durchaus Bindungen kappen darf, wenn sie mir nicht gut tun, auch wenn ich als Kind eigentlich das Gegenteil gelernt habe. Und das dürfen wir dekodieren und umprogrammieren, um in ein gesundes, respektvolles Miteinander zu kommen und eben nicht unsere Bindungsmuster zu unseren Eltern unser Leben lang zu wiederholen, weil wir gelernt haben, meine Grenzen sind nichts wert.
Es gehören ja immer zwei dazu, das darf man sich ja auch nochmal vergegenwärtigen. Das heißt, der andere trägt ja auch eine Verantwortung für sein Handeln. Das heißt, wenn ich sage, hier, stopp, hier ist die Grenze, kann der andere, hat der wieder den Ball und kann überlegen, wie er damit umgeht, ob er es respektiert oder nicht und so weiter. Und klar, unsere Bindungsstile spielen da total mit rein. Deswegen dreht sich da wieder, beißt sich die Katze in den Schwanz sozusagen. Ich kann Bindungen bewusst abbrechen zum Eigenschutz. Auch nur, wenn ich meine Themen bearbeitet habe. Das heißt, wenn ich vorher Angst vor Verlust habe oder vor Trennung und es noch nicht halten kann, also wir beim Emotionen halten auch ein spannendes Feld, mit dem wir beide arbeiten. Erst wenn ich das kann, kann ich auch die Grenze ziehen. Denn wenn ich vorher Angst habe, dass ich alleine bin, einsam bin und nicht alleine sein kann, dann schaffe ich es nicht. Das heißt, der erste Schritt ist bei mir hinzuschauen, warum denke ich als erwachsener Mensch, und da sind ja ganz viele auch von betroffen, also ich weiß, du kommst aus einer anderen Ecke, du warst eher, ich mache das alleine. Das ist ja auch die spannende Kombination bei uns beiden. Wir durften auch schon viel in die Heilung bringen. Da aber mal zu erkennen, hey, ich bin ein erwachsener Mensch, ich verhungere gerade nicht, ich erfriere nicht, ich verdurste nicht, ich kann mich selbst versorgen, ist einfach mal auf eine realistische Ebene zu bringen. Aber dieses tiefe Gefühl, das kommt ja ganz woanders her. Das kommt ja oft aus ganz, ganz jungen Tagen. Und das erstmal halten zu können, anzunehmen, zu akzeptieren, um dann einfach Beziehungen bewusst gestalten zu können, ist echt ein Game Changer.
Voll, ein Game Changer, und ich finde es so wertvoll, was du sagst für alle, die zuhören. Das, was wir besprechen, ist einfach diese tiefere Ebene. Wir wissen ganz oft kognitiv Dinge. Wir verstehen ganz oft Dinge, warum sie so sind, und fragen uns dann, warum stelle ich mich eigentlich gerade so an? Was ist denn eigentlich gerade los? Oder keine Ahnung, ich habe irgendwas an meinem Körper entdeckt, was mir Angst macht, und ich baue daraus ein riesiges Bild an Katastrophenfällen, ne, alle möglichen Konstellationen, die wir mit dem Kopf nicht verstehen und unser Körper ganz anders reagiert. Darum geht es, zu gucken, warum reagiere ich so, weil das viel, viel tiefer liegt, ganz oft viel früher abgespeichert ist. Teilweise in dem Alter, wo wir noch gar keine Sprache als Baby hatten und dadurch kognitiv gar nicht drankommen können, woran der Körper sich erinnert. Und du gesagt hast, dieses Aufarbeiten, um in gesunde Beziehung zu kommen, und das ist so ein wichtiger Punkt, ist, das ist ein Prozess. Das können wir nicht beschleunigen, das können wir nicht in irgendeiner Abkürzung umgehen, sondern es geht darum, und da mag ich das Bild so gerne, sich selber zu begegnen. Und was meine ich mit begegnen, das ganz, ganz greifbar zu machen, ist, wenn du dir vorstellst, dir kommt ein kleines Kind entgegen, dein Sohn, deine Tochter, dein Neffe, dein wer auch immer, und sagt zu dir einen Satz wie, ich bin so wütend, ich bin so traurig, der andere Junge hat mir wehgetan, was auch immer, dann würden die meisten Erwachsenen zu dem Kind nicht sagen, geh weg. Aber zu unseren inneren Kindern machen wir das. Und sich hinzusetzen auf dem Boden, wenn wir merken, ich verstehe mit dem Verstand nicht, was in meinem Körper gerade passiert, in dich hineinzugehen und zu lernen, Prozess üben, in dir selber zu deinem inneren Kind zu sagen, hey, du sagst mir gerade was über meinen Körper, ich habe keine Ahnung was. Ich muss das erst lernen, aber ich setze mich jetzt hier hin und ich beginne dir zuzuhören. Was ist denn los? Was willst du mir sagen? Und schon allein über diesen kleinen Kniff kommt jeder an Tränen ran, weil da eine Berührung entsteht, zu sich selber zu sagen, nicht so, oh Mann, stell dich doch nicht so an, was ist denn schon wieder los? Und Mann, sondern was ist denn los?
Es ist super spannend, denn du hast es ja auch gerade schon gesagt, wir gehen selbst mit uns um. Denn man kann es an den eigenen Kindern sehen oder auch an guten Freunden. Wir reden mit uns in einer Art und Weise, wie wir mit anderen noch nie reden würden. Meistens zumindest, sage ich jetzt mal. Und vielleicht noch mal zwei Dinge hierzu. Erstens, wovon wir beide hier sprechen, ist, weil du auch sagst, kognitiv nicht greifbar. Es findet ja gerade ein ganz, ganz großer Shift statt zur Ganzheitlichkeit, dass Körper, Geist und Seele eben nicht trennbar sind. Und genau darum geht es hier auch. Denn oft gibt unser Nervensystem etwas rein. Sprich, wir reden hier von, viele haben es vielleicht schon gehört, Parasympathikus, Sympathikus. Das eine erregt uns eher, macht Flucht und Kampf, Fight and Flight. Dann gibt es Freeze. Also es gibt einfach Mechanismen. Unser Nervensystem reagiert, bevor wir überhaupt drüber nachdenken können. Und genau da sind oft diese Dinge gespeichert. Und deswegen können wir die kognitiv nicht erreichen. Und was ich gerade ultra spannend finde, ich lerne ja gerade Breathwork, ist einfach auch auf die Atmung zu achten. Wo atme ich denn gerade hin? Ist meine Atmung gerade eine Stressatmung? Also hat mein Körper gerade Stress? Oder man merkt es ja auch in Anspannung in den Händen, damit wir einfach mal auch einen Einblick geben, wo kann ich das denn im Körper merken? Weil viele haben ja diese Körperverbundenheit gar nicht. Einfach wieder wahrnehmen, verkrampft sich gerade etwas, was macht meine Atmung? Solche Dinge, die helfen auch schon weiter an dem Punkt.
Voll. Und das ist so, so wichtig, die Atmung sowieso. Dieses Wahrnehmen, wieder wahrnehmen lernen, was sagt mir mein Körper? Wenn wir nämlich zurückkommen zu der Situation, die du vorhin geschildert hast, die Kriegsgeneration, die hatte keine Zeit, ihren Körper wahrzunehmen. Das war einfach nicht möglich. Die Generationen vor uns hatten andere Themen. Wir haben jetzt die Möglichkeit, in einer sicheren Welt zu leben und uns damit auseinanderzusetzen, dahin zu gucken und in den Körper zu gehen. Wie du sagst, über den Atem und über die Wahrnehmung. Als ich angefangen habe vor 10 Jahren, war ich austherapiert in der Schmerztherapie. Also jeder darf da für sich den Anlass des Körpers. Der kommuniziert mit uns ununterbrochen. Und wenn ich keinen Zugang mehr habe zu meinen Emotionen, kommuniziert er mit uns über Symptome. Klammer auf, Schulmedizin ist wichtig, Klammer zu. Das ist mir ein ganz Herzensanliegen. Aber ich war austherapiert. Ich hatte Schmerzen im kompletten linken Arm. Ich war jahrelang in Therapien wegen Nacken-, Schulter- und Halsstarre und Kieferproblemen. Und das sind alles Symptome von angestauten, abgespeicherten Emotionen, von Energien. Es gibt ja viele, die das so gerne zitieren, dass Emotionen Energie in Bewegung ist. Wenn sie aber nicht mehr in Bewegung ist, sondern wir sie wegpacken mussten. Und das muss nicht immer ein Trauma sein, sondern das darf auch einfach, ich habe als Kind niemanden gehabt, der mir gezeigt hat, wie das geht. Und dann packe ich das halt einfach weg. Und Wutenergie ist ganz oft Zähne zusammenbeißen, Kopf- und Nackenschmerzen, wenn ich in den Körper gucke, alles anzuspannen. Oder meine Schmerztherapie eben dann gestrahlt hat aus diesen ganzen Verkrampfungen. Und wie atme ich? Wie sehr spanne ich den ganzen Tag meinen Körper an? Wie sehr kann ich in einen bewussten, entspannten Zustand kommen? Und wenn ich merke, Entspannung ist etwas, was mir schwer fällt. Dann darf ich einfach gucken, wie lerne ich wieder zu entspannen? Was brauche ich dafür? Das ist so ein ganz, ganz erster Schritt. Und danach kommt zu gucken, wie fühle ich mich sicher in mir.
Ja, und das ist, also du hast es gerade schon angedeutet, deswegen möchte ich da kurz mal noch ein bisschen Hintergrundwissen angeben. Du hast von Kindern auch noch mal gesprochen. Man lernt es nicht und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Verglichen zu anderen Säugetieren kommt der Mensch relativ unreif auf die Welt. Das heißt, wir dürfen noch viel lernen in unserer Kindheit und Kinder brauchen Koregulation. Rein von der Entwicklung her brauchen Kinder Koregulation mindestens bis sie 12 Jahre alt sind. Und das heißt, wenn sie es nicht von Erwachsenen lernen, wie gehe ich eben mit der oder der oder der Emotion um, dann haben wir Erwachsene, die ihre Systeme, ihre Emotionen, ihre Nervensysteme nicht selbst regulieren können. Punkt.
Genau. Und das ist so ein Wissen, was so wichtig ist, oder? Die können das nicht regulieren, wenn wir das nicht können. Und tatsächlich ist es ja so, dass wir bis zum Alter von 21 bis 25, erst dann ist der präfrontale Kortex fertig. Der präfrontale Kortex ist der Kollege, der hier vorne in der Stirn sitzt, der Emotionsregulation möglich macht. Also auch in der Pubertät nochmal zu gucken, was können die Kinder an der Stelle tatsächlich regulieren. Was ich aber so wichtig finde, ist diese Koregulation, die du erwähnt hast und dieser Satz vorhin, Emotionen halten können. Ich kann Emotionen nur regulieren, wenn ich sie selber gefühlt habe. Es nützt mir nichts, ein Buch über Skifahren zu lesen, wenn ich nicht selber Skifahren übe. Und ganz oft eignen wir uns die ersten Informationen über Wissen an. Das ist gut und wir nutzen unseren Verstand, der ist ganz, ganz wichtig. Aber wenn ich das nicht transferiere in einen Körper und nur weiß, dass Wut wichtig ist, dass Angst wichtig ist, dass die Emotionen wichtig sind, ich aber in mir drin diese Emotionen nicht fühlen kann, weil ich Angst vor ihnen habe, weil ich es nicht gelernt habe, kann ich es kognitiv meinen Kindern nicht beibringen, weil wir das nonverbal beibringen und nicht verbal.
Absolut.
Und da entstehen Dinge, die zu Konfusion führen, weil ein Kind bei der Mama sieht, die Mama sagt, ich darf wütend sein, aber ihr Körper sagt es mir nicht.
Absolut, dass man beim Thema Konkurrenz das auch alles zusammenpasst und nicht unterschiedliche Signale geschickt werden. Und ich beobachte auch gerade sehr, sehr positiv eigentlich, dass total viele Kinderbücher zu Emotionen rauskommen, allerdings auch teilweise. Also auch Bücher, wo ich kurz geschluckt habe, wo ich dachte so, okay, wo irgendwelche wilden Thesen aufgestellt werden, die ich jetzt so von meinem Erfahrungsschatz und Wissen her nicht unterschreiben kann, nämlich dass Angst dann kommt, wenn zu viele Emotionen aufeinandertreffen, kann ich nicht unterschreiben.
Nein.
Was ich sagen will, ist, ich finde es ja schon mal gut, dass es mehr ins Bewusstsein der Menschen kommt und dass man auch Kindern versucht zu zeigen, das und das ist es. Aber, jetzt kommen wir zu dem Aber, da sind wir nämlich, wenn ich ein Buch übers Skifahren lese, ja, es gehört halt viel, viel mehr dazu. Nämlich, dass wir, und deswegen heißt es, das fängt immer bei einem selbst an, wenn man das mal verstanden hat, warum das wichtig ist. Und wir finden es ja ganz, ganz oft in der Gesellschaft, dass Trauer, gerade Trauer, ganz oft weggemacht wird, weil es der andere nicht halten kann. Also warum machen wir die Traurigkeit, warum wollen wir die Traurigkeit bei jemand anders wegmachen? Das hat immer mit uns zu tun, weil derjenige will doch gerade seine Traurigkeit da sein lassen und leben. Jetzt könnte man sagen, oh, wie toll, der tröstet und, und. Ich sage auch nichts gegen Mitfühlen und Einfühlen, aber das ist ja genau der Punkt. Gerade dann, wenn ich mich einfühlen kann, weiß ich, dass das gerade wichtig ist. Und dann den Raum zu halten und es eben nicht wegzumachen aus eigenem Interesse, weil man es nicht halten kann, sondern dann da sein zu lassen. Das ist der große, große Shift, finde ich.
Ja, das ist der große, große Shift, der so heilsam ist, wofür wir all diese Emotionen brauchen. Und auch nicht, das passiert nämlich hier hin und wieder auch, so 5 bis 10 Minuten traurig sein ist okay, aber dann wird es schwierig. Wie bist du immer noch traurig? Ist das jetzt nicht vorbei? Also gerade wenn wir von Trennungsprozessen, von Ablösungsprozessen sprechen, die dürfen auch länger dauern.
Und die dürfen auch in Wellen kommen.
Genau, die dürfen in Wellen kommen, die dürfen auch so lange kommen, wie sie eben brauchen. Wir dürfen uns von der Erwartungshaltung lösen, dass wir immer nur Glückseligkeit fühlen, Freude, Leichtigkeit, Ausgelassenheit, weil wir genau diese Dinge nur fühlen können, wenn wir auch das Spektrum auf der anderen Seite kennenlernen.
Total wichtiger Punkt, denn das ist auch, da bin ich auch echt. Da bin ich als so ein bisschen kritisch, auf Kriegsfuß wäre vielleicht ein bisschen extrem, aber mit der Bubble, ne, mit der Coaching-Bubble sage ich jetzt einfach mal, dieses, ja, das und das und dann bist du glücklich. Weil glücklich, du sagst es gerade, ist auch nur ein Zustand wie, ist auch ein Gefühl, das vorübergeht. Und zum Menschsein, und darum geht es hier auch ganz viel, gehört eben das ganze Spektrum der Gefühle dazu. Da möchte ich, da auch genau, ich merke einfach, dass wir sehr, sehr tief reingehen. Deswegen möchte ich auch hier den Zuhörern nochmal eine Hintergrundinformation geben, weil wir über den Körper sprechen. Denn wenn Emotionen bei uns ausgelöst werden oder wenn wir eine Emotion haben, dann schüttet das automatisch einen Hormoncocktail in unserem Körper aus. Wenn das nicht gelebt wird und diese Emotion nicht wahrgenommen wird und ausgelebt wird, dann kann sich das im Körper manifestieren. Das ist nämlich genau der Punkt. Du hast vorhin das Beispiel mit der Wut gebracht. Es gibt den sogenannten Witwenbuckel, der sitzt hier hinten. Ja, das ist, wenn Leute ganz viel Trauer anstauen einfach. Ne? Und wir haben es in der Sprache. Ich hatte es schon im anderen Podcast davon. Es gibt dieses, es sitzt mir im Nacken. Oder du sagtest vorhin, die Zähne zusammenbeißen. Ne? Es liegt mir auf dem Magen. Ich habe Steine auf dem Herzen. Ich könnte vor Freude in die Luft springen. Wir haben es auch in den positiven Emotionen. Also eigentlich wissen wir das alles. Wir haben nur dieses alte Wissen komplett verdrängt. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir da wieder hinkommen, jetzt, wo wir es uns leisten können, weil wir nicht im Krieg sind. Wir haben andere Herausforderungen heutzutage, aber das können wir uns erlauben, wieder zu fühlen.
Genau. Und zu lernen, dass wir fühlen, heißt nicht, dass wir unsere Emotionen an anderen auslassen, sondern die Verantwortung dafür übernehmen, unsere Gefühle zu tragen, sie da sein zu lassen. Und ich bin ein großer Verfechter dessen, dass wir aufhören, alle Dinge, die bei uns im Schatten liegen, so wie das so schön heißt, also wie wir es gerade hatten, was ist etwas, was wir ablehnen, was wir nicht an uns wollen, Schuld, Ohnmacht, Scham, Trauer, Angst, Wut oder bis hin zu eigene Anteile der Aggression oder destruktive Anteile, die zerstörerisch wirken. All das endlich anzunehmen als ein Teil unseres Ganzen und nicht nur diese Lichtaspekte, weil so funktioniert das Leben einfach nicht. Und da sind wir beim Menschsein. Was bedeutet für mich Menschsein? Menschsein bedeutet für mich zu erkennen und wirklich in der Tiefe zu verstehen, dass ein Herzschlag immer beide Seiten der Ausschläge braucht und wir uns ansonsten auf der Nulllinie befinden. Auch in diesem positiven Aspekt von, es ist alles immer leicht und schön. Wir bewerten es. Wer sagt denn, dass Trauer schlimm sein muss? Wer sagt denn, dass all diese Gefühle wie Schuld, Ohnmacht, Scham schlimm sein müssen? Es ist die Bewertung dessen, weil wir nicht gelernt haben, das zu integrieren. Und Mensch zu sein gehört dazu, diese ganze Range zu fühlen, ohne sich im Drama zu ergeben, wie schlimm das alles ist, weil es ist es in Wahrheit nicht, sondern es gehört dazu und es kann auch darin leicht sein.
Total, bin ich voll bei dir. Ich habe ja auch mal den Hashtag genutzt, Tiefe ist neutral. Denn viele verwechseln einfach immer noch, wer tief ist, ist depressiv, der lässt sich irgendwie hängen, der bewegt sich in der Dunkelheit. Nein, man darf einfach intensiv sein. Und ich vergleiche das so gerne mit, viele kennen die Farbkästen. Wir sind natürlich unterschiedlich alle. Ich sag mal, jeder kennt so diese Farbstiftsets, wo 5 Stifte oder 6 Stifte drin sind. Und meine Range liegt halt beim großen Faber-Castell von 50 Farben sozusagen. Und natürlich ist das für jemanden, der sich eher in den 5, 6 Farben bewegt, sind 50 ganz schön herausfordernd. Und das ist komplex. Es ist in erster Linie einfach komplex. Und viele sind aber einfach damit überfordert. Ja, weil sie es selbst nicht gelernt haben. Und da würde ich gerne mal einen Einblick geben, weil ich glaube, der ist ganz, ganz essentiell. Du hast vorhin vom inneren Kind gesprochen. Und innere Kinder sind ja ganz, vom inneren Kind zu sprechen, ist ja auch sehr im Trend, gibt es ja auch Bücher und, und. Es ist ja ein Bild, das wir nehmen, um was zu verdeutlichen. Und zwar, und ich glaube, das haben viele noch, weiß nicht, also ich würde es gerne einfach kurz aussprechen, weil, damit es allen mal klar ist, was bedeutet das innere Kind? Wir haben ja einen emotionalen Reifungsprozess, so wie wir sprechen lernen, schreiben lernen, laufen lernen, etc. Und wenn ich als Kind nicht schreiben lerne und nicht lesen lerne, dann bin ich als Erwachsener Analphabet, weil ich es nicht gelernt habe. Und genauso ist es mit den Emotionen. Wenn ich nicht gelernt habe, wie ich mit einer Situation, mit einer Emotion umgehe, dann kann das nicht reifen. Dann stecke ich in diesem Alter fest und dann bin ich quasi sowas wie ein emotionaler Analphabet. So könnte man das ungefähr sagen. Und das sind die inneren Kinder. Man kennt das aus Situationen, wo jemand neben einem steht. Und derjenige geht total ab und man selbst sagt, oh Gott, würde ich jetzt nicht so abgehen. Ja, Dafür habe ich vielleicht ein anderes Thema. Das sind einfach, da stehen wortwörtlich emotionale kleine Kinder, vor allem, weil man nie gelernt hat, wie es ist. Die haben nicht lesen, schreiben, sprich nicht Emotionen gelernt. Und das sind inneren Kinder. Das sind nicht gereifte neuronale Netzwerke. Und das finde ich ganz, ganz wichtig, nochmal zu erklären, weil viele, ne, saugen diesen Begriff inneres Kind auf und können es, glaube ich, gar nicht richtig zuordnen, was es bedeutet.
Ja, total. Und ich habe da gerne das Bild, wenn man das auch noch ein bisschen in ein Bild noch mehr gießt, was du gerade angefangen hast. Das sind kleine Kinder in unterschiedlichen Altern in uns, die wie so in einer kleinen Zeitkapsel stecken geblieben sind. Die denken, dass sie noch 4 Jahre alt sind, 2 Jahre alt sind, 8 Jahre alt sind. Deswegen arbeite ich auch nicht mit einem inneren Kind, sondern wie du es auch gerade gesagt hast, mit inneren Kindern. Und da ist halt unter Umständen in uns ein Teil eingekapselt, der von sich selber glaubt, ich bin böse. Das sind diese dunklen Anteile, wo wir von uns selber, da sitzt ein kleines Mädchen, das ist 4 Jahre alt, hinter einer verschlossenen Tür, in der tiefen Überzeugung, dass es böse ist. Und das ist etwas, was ich über mich glaube.
Geh genau mal da rein. Warum denkt dieses Kind über sich selbst, es sei böse? Kannst du da mal ein Beispiel nennen?
Als Beispiel oder generell, wie entstehen diese Anteile? In irgendeiner Situation hat dieses Kind gelernt, dass es böse ist. Beispiel, die Mutter hat in bestimmten Situationen immer aus dem Reflex heraus gesagt, Mensch, du bist böse, du bist böse, weil das Kind irgendwas gemacht hat. Und das Kind ist nicht in der Lage, in dem Alter zu reflektieren und zu sagen, hey, die Mama meint, ich habe gerade was Böses gemacht. Sondern das Kind übernimmt den Satz, ich bin böse. Und es geht in die Identität über, weil was die Mama sagt, das muss die Wahrheit sein. Wir können als Kinder nicht differenzieren, den Eltern gegenüber sich hinzusetzen und zu sagen, Alter, was labert denn die da? Ich bin doch nicht böse. Ich habe jetzt vielleicht einen Scheiß gemacht, aber ich bin ja nicht böse. Sondern meine Mama, die ich über alles liebe, die sagt zu mir, ich bin böse, dann muss die recht haben.
Es ist ja auch so die absolute Wahrheit, ne? Die Eltern
Es
aussprechen
ist
aus
die
Kindersicht.
absolute Wahrheit. Es muss die absolute Wahrheit sein. Wenn man da noch tiefer reingeht, hat es auch ganz viel mit diesen Mechanismen zu tun, warum Kinder trotzdem Eltern mögen, auch wenn die einem schlimmere Dinge angetan haben. Das ist einfach ein großes Feld, was man verstehen muss, wie wir geprägt werden. Weil Mama muss Recht haben. Und weil das aber so weh tut, beginne ich an, die Mama lehnt den Anteil in mir ab, dass ich böse bin. Okay, dann darf ich den Anteil auch nicht gerne haben. Also packe ich den weg und entschließe den weg. Der ist aber da und das ist der Punkt, Svea. Der Punkt ist ja, auch wenn ich zu dem keinen Kontakt haben will, wenn ich den wegdrücke, wie so einen Deckel draufhalte, der Anteil ist da, der sitzt in dem kleinen dunklen Kämmerlein und wartet darauf, dass ein Erwachsener zu ihm kommt und sagt, Mosi, das tut weh, oder? Wenn jemand zu dir sagt, du bist böse. Weißt du, ich sag das nicht zu dir. Magst du mir erzählen, wie es dir damit geht? Wie fühlst du dich denn? Und das kann unter Umständen, wie es bei mir war, ein Prozess sein. Ich habe über ein Jahr vor dieser Tür gesessen, wo ich wusste, dahinter sitzt ein böses Kind, ein Mädchen, was glaubt, dass sie böse ist. Mit dem Bild, wenn ihr euch mal so innere Bilder macht, von einem kleinen Mädchen von The Ring, was aus diesem Bildschirm rausklettert. Das dachte ich, das bin ich.
Ja.
Und vor der hatte ich solche Angst. Und als ich so weit war in meinem inneren Prozess, dass ich hingehen konnte, habe ich mich davor gesetzt und habe gesagt, du, ich habe eine scheiß Angst, ich weiß nicht, was hinter der Tür ist. Ich weiß, du sitzt da. Ich weiß auch nicht, was ich machen soll, aber ich bin da. Und ich bin immer wieder zu der Tür und immer wieder, bis irgendwann das Mädchen Vertrauen zu mir aufgebaut hat, dass ich nicht weggehe. Und dann hat sie irgendwann angefangen, mit mir darüber zu sprechen, zu fühlen, zu zeigen, welch tiefer Schmerz hinter dem Satz liegt, ich bin böse. Da liegt dahinter, meine Mama hat mich nicht lieb.
Ja, total, total wichtig, das zu verstehen, denn genauso ist es ja, es ist ja schon wieder ein Bindungsmuster. Es ist ja, wenn ich das, ich habe es vorhin gesagt, ne, wir lehnen eher uns selbst ab, als dass wir unsere Eltern ablehnen. Und das ist einfach wichtig, evolutionär betrachtet. Und indem ein Kind das glaubt, annimmt und abspeichert, kann es quasi vorweggreifen, dass das nochmal passiert, dass diese Ablehnung nochmal passiert. Deswegen glauben wir dann diese Dinge über uns selbst, um einfach die erneute Verletzung, die erneute Ablehnung zu vermeiden. Und deswegen glauben wir die so fest über uns. Der Punkt ist, und das ist ganz wichtig zu erkennen, und das zeigt nämlich, dass man es ändern kann. Also zwei Punkte. Erstens, kein Kind kommt auf die Welt und denkt über sich selbst, es ist böse oder schlecht oder überhaupt. So, das ist erstmal wichtig zu erkennen, dass wir das nie von Natur aus über uns denken, von Geburt aus sozusagen. Das heißt, es kam irgendwann rein, weil es wichtig war. Auch das zu akzeptieren, es war irgendwann mal wichtig. Nicht sagen, ach Mensch, und da ins Opfer verfallen und sagen, warum ist mir das passiert, sondern zu sagen, es war irgendwann für mich eine ganz, ganz wichtige Strategie und deswegen ist es okay, dass es da war. Auch da, es hat das mit Selbstannahme, Akzeptanz zu tun, was für mich ein Teil von Selbstliebe übrigens ist, weil sonst würde man sich ja wieder ablehnen, dass man so empfindet. Wenn man das dann angenommen hat, dann zu sagen, okay, ich möchte das ändern, denn, und jetzt kommen wir an einen ganz entscheidenden Punkt, wenn wir das nicht ändern, dann wird es immer wieder in uns anklingen. Also in uns selbst können nur Dinge bespielt werden oder anklingen. Du kannst nur einen Knopf drücken in mir, wenn der Knopf in mir vorhanden ist. Und deswegen machen wir unsere Arbeit, weil wir haben sehr wohl eine Wahl, das zu ändern oder es einfach, ich sage jetzt mal, bis ins Grab mitzunehmen. Ich sage es jetzt mal so drastisch. Und immer wieder diese Knöpfe drücken zu lassen. Und wenn wir das nicht ändern, dann wenden wir uns immer wieder Menschen zu, die uns genau diese schlechten Gefühle aktivieren und vermitteln und können uns dann mal ganz kritisch die Frage stellen, ist das eine gesunde Beziehung? Ist das eine gesunde Beziehung, eine heilsame Beziehung, eine Beziehung, die ich leben will, die meinen Werten entspricht? Und besonders deutlich zeigt sich das ja oft, wenn wir Mütter werden. Denn unsere Kinder sind unsere krassesten Spiegel. Die nehmen da keine Rücksicht drauf. Auf andere, bei anderen können wir uns auch entfernen und sagen, die meiden wir dann oder sonst irgendwas. Aber unsere Kinder, die weichen nicht zum Glück nicht von unserer Seite und wir ihnen nicht. Und da werden wir volle Kanne konfrontiert.
Ich würde gerne noch den Schritt vorher machen zu dem, weil du, was du gerade beschrieben hast, ist nämlich dieses transgenerationale Thema. Das ist dieses, wenn ich in mir diese Knöpfe nicht anschaue, dann können diese Knöpfe immer weiter gedrückt werden. Und um das ganz, ganz konkret zu machen, weil wir es gerade von Ablehnung hatten, eines unserer tiefsten Ängste ist Ablehnung. Und Ablehnung zu erfahren hat evolutionär einen Grund, dass das gefährlich ist, damit wir in der Gruppe bleiben, damit wir überleben, aber heute nicht gelernt haben, mit Ablehnung umzugehen. Ich gebe also meinen Knopf, der in mir angelegt ist, dass ich Angst vor Ablehnung habe, wenn ich den nicht anschaue, an mein Kind weiter. Und das bekommt den gleichen Knopf. Und ich kann das nur ändern, indem ich anfange zu schauen, was für Knöpfe habe ich denn überhaupt und was machen die mit mir? Und eines der tiefsten Beispiele ist Ablehnung. Wenn ich Ablehnung erfahren habe und einen tiefen Schmerz erfahren habe, den ich in mir verschlossen habe, nie gefühlt habe, und mein Kind kommt nach Hause und hat in der Schule Ablehnung erfahren, reagiere ich mit meinem vorhandenen Knopf. Mit, ja, die anderen Kinder sind aber auch doof, da gehe ich mal jetzt zum Lehrer und red mal mit dem. Oder ich setze mich mit dem Kind hin und sage, oh Gott, es ist alles so schlimm, was soll ich machen? Ich reagiere mit Hilflosigkeit, mit Ohnmacht, mit Überforderung.
Oder, um da ganz kurz reinzugehen, ich bespiele genau das wieder und sage, ja, was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht? Was hast du denn gemacht, ne?
Ja, genau. Wenn man das Muster so erfahren hat, genau, was hast du denn gemacht? Das hätte ich, da wäre ich jetzt überhaupt nicht drauf gekommen. Ja, genau. Ja, spannend. Wenn ich aber mit meinen eigenen Gefühlen der Ablehnung in Kontakt gehe und lerne, die zu fühlen und die auszuhalten, kann ich, wenn mein Kind aus der Schule kommt, wie ich das vor ungefähr einem halben, dreiviertel Jahr hatte, nach Hause kommt und sagt, ich habe das und das erlebt, die anderen Kinder haben mich ausgelacht, dann kann ich mich eine halbe Stunde mit meinem Kind auf den Fußboden legen, es in den Arm nehmen und sagen, das tut ganz schön weh, oder? Weil dafür der Raum entsteht, dass Ablehnungsgefühle zum Leben dazugehören, weil wir so gestrickt sind, dass wir das fühlen müssen, wie das ist, und es nicht darum geht, zu meinem Kind zu sagen, es wegzumachen, in irgendeiner Form, komm, wir kaufen dir ein Lego, ist doch nicht so schlimm, geht schon. sondern mich hinzusetzen und einfach dem Raum zu geben, dass das wehtut.
Ja.
Und mein Kind darüber die Erfahrung sammeln kann, ah, das ist Ablehnung. So fühlt sich das an in meinem Körper. Und meine Mama hat das immer so gemacht, dass wir uns dann hingesetzt haben und ich durfte dann weinen. Okay, dann muss ich darüber weinen. Und dann ist es aus dem Körper wieder raus und speichert sich nicht weiter ab als neuer Knopf.
Und es ist einfach so, so wichtig, dass man genau diese Gefühle lernt, da sein zu lassen und zu verarbeiten. Denn wenn ich das nicht kann, dann kann es nämlich auch passieren, dass ich mich in, es ist ein sehr beliebtes Wort, ich verwende es jetzt trotzdem mal an der Stelle, in sehr toxischen Beziehungen halte, weil ich es nicht gelernt habe, die Emotion zuzulassen und diese Ablehnung zu spüren, sondern dass ich sie wegmachen will und um sie wegzumachen, wieder diese Bindung zu einem Menschen halte, der mir gerade nicht gut tut, sozusagen. Deswegen ist es so, so wichtig für unsere eigene ganzheitliche Gesundheit, dass wir das,
Ja.
was da ist, da sein lassen können und nicht quasi flüchten, um es nicht fühlen zu müssen.
Genau, ja.
Ja, ich habe ja so die Theorie, dass alle Themen, egal welches Thema du nimmst, wenn du tiefer und tiefer und tiefer und tiefer gehst, dass du immer beim Thema der Ohnmacht rauskommst, nämlich der menschlichen Begrenzung. Wir sind Menschen und es gibt Dinge, die können wir selbstbestimmt tun. Und ich finde es total wichtig, dass wir diesen Raum auch als Mensch total nutzen. Was können wir beeinflussen, was nicht? Womit wir nicht gut zurechtkommen, ist, dass wir aber als Mensch an Grenzen stoßen in unserem menschlichen Dasein. Und dieses Feld der Ohnmacht, wenn ich etwas nicht mehr unter Kontrolle habe. Ich meine, wie viele Menschen haben Kontrollneurosen, Panikattacken, generalisierte Angstzustände etc.? Und das meine ich alles ganz respektvoll, sondern eher hinschauend, was ist da eigentlich los? Und diese Ohnmacht zu wandeln von ich kann nichts tun in Vertrauen ins Leben, ins Universum und in die Hingabe ans Leben, das halte ich persönlich auch für einen ganz, ganz wichtigen Schritt.
Ja, ist auch eines meiner Lieblingsthemen, die ja mit der Wut im Prinzip auch zusammenhängt, diese Ohnmacht. Weil ich glaube, dass es da zwei Schlüsse gibt. Ich kann nur in meine eigene Macht kommen, wenn ich der eigenen Ohnmacht begegne, wenn ich wirklich mich hinsetze und fühle, was bedeutet es, die Kontrolle zu verlieren? Was bedeutet es, sich ohnmächtig zu fühlen und auch das als Prozess zu betrachten, der nicht abgeschlossen ist, sondern mit immer wieder neuen Learnings einem begegnet und es tatsächlich für mich nochmal dieser Schlüssel ist, dass ich lernen darf, wo darf ich Ohnmacht akzeptieren, weil es nicht in meiner Hand liegt, das zu steuern. Das ist das, was du gerade gesagt hast mit dem Leben vertrauen, sich hinzugeben, dass das Leben für einen sorgt, was, Klammer auf, besonders schwierig ist, wenn man das als Kind nicht mitgegeben bekommen hat. Aber auch das kann man sich erlernen und erarbeiten und dafür stehe ich als Beweis. Also das geht. Und gleichzeitig unterscheiden zu lernen, wo ich wahre Macht habe, wo ich handeln kann, wo ich fähig bin. Nicht in die Ohnmacht, aus dem Opfertum reinzugehen, wie gemein und wie schlimm alles ist, sondern wo und immer wieder die Entscheidung zu treffen, wo bin ich handlungsfähig, woran kann ich was ändern, wo kann ich etwas tun, wo bin ich in meiner Macht, das Leben in die Hand zu nehmen und Dinge zu ändern und wo darf ich akzeptieren, dass ich darauf keinen Einfluss habe. Und auch da wieder dem zu begegnen. Was bedeutet es zu fühlen? Kontrollverlust, Angst vorm Tod, Angst vorm Ende, Angst vorm, was weiß ich, was ich alles nicht machen kann. Sondern da zu sagen, das Leben sorgt für mich, ich bin im Urvertrauen.
Genau, das ist ja dann auch der Punkt, wo ich erkennen kann und die Entscheidung treffen kann, wo kann ich Verantwortung für mich übernehmen, ne, in die Selbstbestimmung gehen und wo kann ich mein Leben gestalten, wo bin ich eben nicht ausgeliefert und wo darf ich aber auch einfach mal, wie du sagst, in dieses Urvertrauen gehen. Und ich kann mir total vorstellen, also wir sind halt einfach sehr, sehr tief drin in diesen Themen, weil wir uns schon lange damit beschäftigen und es uns einfach auch Spaß macht. Deswegen finde ich es an der Stelle ganz wichtig, auch mal kurz zu sagen, jeder in seinem Tempo und in seinen Möglichkeiten. Das heißt, wenn das jemand hört, Würde ich mir wünschen, dass man nicht zurückschreckt im Sinne von, oh Gott, das ist so groß und so viel und ich kann das nicht, sondern es darf auch klein anfangen, in kleinen Schritten. Da kann man sich von verschiedensten Leuten, man muss da auch nicht alleine durch, man kann sich begleiten lassen von Coaches, Therapeuten. Es gibt viele Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, richtig tief zu arbeiten, mit uns zum Beispiel, ja. Alles hat seine Daseinsberechtigung. Und weil es aber auch mal intensiv werden kann, das haben wir ja gerade kürzlich erlebt. Da möchte ich gerade mal kurz darauf zurückkommen. Also du hast dich entschieden und ich durfte Co-Raumhalterin, Co-Trainerin bei dir sein, das Ganze auch in einem Retreat zu machen. Denn was für eine Möglichkeit bietet denn so ein Retreat?
Ja. Und zu diesem Retreat, und das ist so wichtig, auf diesen Farbkasten von Faber-Castell zurückzukommen. Auch das ist Selbstannahme. Es gibt unterschiedliche Menschentypen, die unterschiedlich tief tauchen. Und wenn wir im Faber-Castell-Kasten sind mit mehreren Farben, bin ich immer in der Range dunkelblau, schwarz und dunkellila. Das sind einfach meine Farben. Ich habe aber genauso Freundinnen, bei denen es ist gelb und orange und hellgrün. Und das ist wunderschön, weil wir zusammen die Balance bilden. Und nicht jeder in jeder Tiefe, auch in unserem Schnorchelbild. Es gibt halt einfach Menschen, die sitzen im Marianengraben, die kennen sich da aus. Aus welchen Gründen auch immer, es ist unsere Lebensaufgabe. Und dann gibt es welche in unterschiedlichen Tiefen und jede Tiefe. Bis hoch zum Schnorchler an der Wasseroberfläche ist okay. Entscheidend ist, wie bewusst bin ich mir dessen, was für ein Typ ich bin und wo sind es Vermeidungsstrategien?
Ganz kurz für die Zuhörer, Patricia und ich sprechen ganz gerne von dem Bild, dass manche Menschen halt eher Schnorchler sind und das ist völlig fein und völlig okay. Auch das gilt es zu respektieren. Es muss nicht jeder tief gehen. Und es aber Menschen gibt, dazu zähle ich mich auch, mein Naturell sinkt tiefer ab. Also wenn ich nicht strampele, dann sinkt mein Naturell tiefer ab sozusagen. Heißt, ich kann zwar auch schnorcheln, ich kann super gut auf der Oberfläche bleiben, strengt mich halt an, weil ich strampeln muss dafür. Und dann, klar, haben wir gerade von gesprochen, gibt es auch den Marianengraben. Und einfach zu akzeptieren, dass alles okay ist. Weder die, die tief sind, sind depressiv, noch die, die oben sind, sind per se
Oberflächlich,
oberflächlich,
genau.
sondern wir sind alle gut, so wie wir sind und bilden eine Komposition sozusagen. Du hast das vorhin schön gesagt, man ergänzt sich. Und das darf alles da sein, da einfach mal aus der Wertung rauszugehen. Und jeder darf in seinem Tempo und seinem Pensum, in seinen Möglichkeiten sich entwickeln. Das ist einfach ganz, ganz wichtig für auch für einen respektvollen Umgang miteinander einfach.
Ja. Und dass man unterm Strich fein mit sich ist, ne? Darum geht es ja
Ja,
auch.
genau.
Und auf das Retreat gesprochen. Dieses Retreat, Core Wound, beschäftigt sich mit der Wut aus der Vaterwunde. Also diese Vaterwunde ist immer gerne das Beispiel, wie wir in Beziehung mit anderen sind. Und mit der Kraft aus dieser Mutterwunde, wenn wir die umwandeln in eine Urkraft, weil die Mutterwunde die Beziehung zu uns selbst darstellen kann. Und dieses Retreat habe ich kreiert, da habe ich viele Jahre drauf hingearbeitet, von geträumt, das genauso zu machen, weil das den Anspruch hat, dass es genau darum geht, einen Rahmen zu schaffen, in dem ich lernen kann, dass in die Tiefe tauchen intensiv sein kann, aber genauso auch sanft und heilsam. Und dass wir bitte als Menschen lernen dürfen, die Angst vor dieser eigenen Tiefe und dem, was da wartet, zu verlieren, wenn ich weiß, wie ich dahin tauche und einen Tauchlehrer habe, der es mir zeigt.
Total gut. Also da habe ich letztens was gehört, das passt so gut dazu, weil du sagst, die Angst vor der eigenen Tiefe zu verlieren. Ich habe den Satz gehört, du hast vor dir selbst Angst. Ja, und den fand ich schon sehr treffend. Wenn man mit diesen Dingen Kontakt gibt, dann kann ein Retreat einfach sehr sinnvoll sein, dass man sich dem auch hingeben kann, dass man sich da auch reinfallen und fallen lassen kann. Wenn ich gerade im Alltag bin und ich weiß, ich muss nur abends meine Kinder versorgen, dann kann das schon mal auch schwierig sein, sich fallen zu lassen. In diesem Retreat hat man die Möglichkeit, das zuzulassen. Man muss nicht, aber man kann. Und dadurch, dass wir zu zweit waren, ist halt auch einfach die Möglichkeit gegeben, das zu halten, dass einer mit der Gruppe bleibt, der andere mal eins zu eins rausgeht. Also da ist auch ganz, ganz wichtig, einfach diesen sicheren Rahmen zu bieten, damit diese Prozesse möglich gemacht werden.
Ja, und zusätzlich ergänzt, wirklich 2,5 Tage in einer Frauengemeinschaft zu leben, wirklich auch mit uns beiden mal hautnah zu leben, wie wir mit den Deep Dives in unserem Alltag einfach sind, unsere Prozesse da gestalten und in dieser Frauengemeinschaft die Erfahrung sammeln dürfen, dass die Verbindung unter Frauen nichts Gefährliches ist, wovor die meisten Angst haben, weil diese Schwesternwunde, also diese Verbindung zu anderen Frauen, über Jahrhunderte so tief verletzt wurde. Und wir können, und das ist, glaube ich, auch ein guter Satz über das Ganze, auch wenn du jemand bist, der ganz viel alleine macht, wie ich, oder eher in Verbindung geht, wie Svea, ich durfte das ganz viel heilen und mache nicht mehr alles alleine, weil wir unsere Bindungswunden in Wahrheit alleine nicht lösen können. Das geht nicht.
Super wichtiger Punkt, genau, weil was in Bindung oder in Beziehung verletzt wurde, kann nur in Beziehung heilen. Das ist einfach so. Und das Wichtige, aber es kann heilen. Das ist der wichtige Satz dabei. Und ich bin ja auch ganz großer Fan, das verbindet uns auch, dieses, dass wir weibliche Verbundenheit leben, und zwar auf einer ganz neuen Ebene. Wie oft kennen wir das von früher? Frauen sind hinterlistig, die machen alles, die kratzen sich die Augen aus, denen kannst du nicht trauen. Das sind ja auch Glaubenssätze, die uns prägt wurden, die uns, ne, die mit denen wir gefüttert wurden sozusagen. Und woher kommt's? Weil jeder das brave Mädchen wollte, das nicht aufmuckt. Natürlich haben die Frauen dann hinten rum geredet. Also das ist ja ein gesellschaftlich gemachtes Problem. Die durften sich ja nicht zeigen, die durften sich ja nicht wütend zeigen, die durften ja nicht sagen, Stopp und hier und das möchte ich nicht, so offen wie Männer, wie es immer so schön gesagt wird, ach, Frauen und überhaupt und bla bla bla. Ja, warum? Weil es ein gesellschaftlich gemachtes Problem ist. Und da zu lernen, da ist eine andere Frau, die ist mir wohlgesonnen. Die freut sich mit mir, wenn ich was erreiche. Die unterstützt mich sogar darin. Und die will mit mir eine gute Verbindung haben. Diese weibliche Verbundenheit, da kriege ich auch gerade Gänsehaut, wieder neu zu leben. Und das hatten wir an Retreat wunderbar, dass sich Frauen ganz, ganz emotional nackig gezeigt haben und wir uns so wertschätzend begegnet sind, so heilsam begegnet sind, uns wortwörtlich gehalten haben. So, so schön. Und jetzt will ich mal was ganz Wichtiges sagen, weil jetzt denken sich vielleicht einige, ja, die zwei haben ja gut reden. Um mal hier blank zu ziehen, sozusagen, Patricia und ich, wir hatten auch schon unsere Reibungspunkte und wir sind der beste Beweis dafür, dass es nämlich möglich ist. Und da können halt immer zwei dazu. Und das ist der wichtige Faktor. Es können zwei dazu, die bereit sind, bei sich hinzuschauen und in die Lösung zu gehen und nicht in die Opferrolle zu fallen oder, und dann auch den Mut haben, aufeinander zuzugehen, zu sagen, hey, Patricia, irgendwas läuft hier gerade überhaupt nicht gut für mich. Was ist denn da los? Ja, diesen Mut zu haben und eine Patricia als Gegenüber, die sagt, okay, die eben nicht dann, ich sage jetzt mal, total sich kritisiert fühlt und zurückzieht, sondern die sagt, okay, ich schaue mir das jetzt mal an und lass uns da dranbleiben und ins Gespräch gehen. Wenn Menschen das wollen, ist es möglich. Und an der Stelle mal ein großes Dankeschön an dich, weil ich habe da ganz viele tolle Erfahrungen machen dürfen.
Ja, danke schön. Und ich finde da noch ergänzend tatsächlich, das hast du nämlich zu mir gesagt, was ich mir jetzt immer als Leitsatz auch habe, doch, Beziehung ist leicht.
Beziehungen dürfen leicht sein.
Beziehungen dürfen leicht sein und das heißt nicht, dass Konflikte aushalten zu lernen und miteinander sich zu begegnen. Und dann sind wir wieder beim Anfang, da schließt sich der Kreis. Ich brauche Wut, um Grenzen zu bekommen, um Grenzen ziehen zu können, weil ich wahrhafte Beziehungen zu Frauen oder zu Männern nur an Grenzen führen kann. Alles andere ist Abhängigkeit und Verschmelzung. Und an einer Grenze stehen zu bleiben und von einer Freundin, einer Frau, einem Mann zu hören, du, was da gerade läuft, das fühlt sich für mich irgendwie nicht gut an. Und ich dann nicht beleidigt mich zurückziehe, weil es mich verletzt, weil ich irgendwas nicht halten kann, weil irgendwas ist, sondern zu sagen, ey, weißt du was? Da war ich echt kacke zu dir. Da habe ich gerade wirklich verkackt. Aus dem und dem Grund, das habe ich für mich reflektiert, das habe ich für mich gefühlt. Und dann wieder das Gegenüber sagen kann, ah cool, dann war meine Wahrnehmung ja richtig. Da ist gerade was falsch gelaufen. Ich übernehme die Verantwortung. Das lässt den Raum für den anderen, sich selber zu trauen, sich selber zu vertrauen und dann zu sagen, ah, okay, dann haben wir das doch aber gut miteinander gelöst. Du bist für dich eingestanden, ich habe die Verantwortung übernommen und wir gehen nicht aus der Bindung raus in irgendwelchen destruktiven Mustern. Und das ist tatsächlich leicht, weil jeder für sich einstehen kann in einer Form, in der ich gesehen werde.
Total. Und genau, ja genau, es ist leicht. Also zu erleben auch, dass Konflikte zu lösen, Oder ich sage ja ganz gerne, in positiver Weise miteinander auseinandersetzen, weil Auseinandersetzung ist da eine Form der Wertschätzung. Du bist es mir wert, die Beziehung ist es mir wert, ich bin es
Ja.
mir wert, dass wir uns auseinandersetzen. Wenn beide diese Einstellung haben, dann ist so, so viel möglich und dann ist es auch leicht. Und dann denkt man, krass, so können Auseinandersetzungen geführt werden und geschiftet werden. Das ist einfach so, so
Ja.
wertvoll. Und das was ganz Wichtiges gesagt. Ich habe da auch mal einen Post dazu geschrieben, Kontakt entsteht an Grenzen, habe ich das genannt.
Genau.
Das darf man sich einfach vergegenwärtigen, dass
Ja.
es sehr gesund ist, Grenzen zu haben, die
Genau.
aus den eigenen Bedürfnissen entstehen.
Und das ist so ein wichtiger Satz, wäre, wenn wir, um mal das zu zeigen, weil vielleicht der eine oder andere denkt, naja, ihr habt ja leicht reden da, wo ihr steht. Nein,
Ja.
ich komme aus einer Konfliktsituation. Meine Eltern konnten keine Konflikte führen. Und als ich mit meinem Mann in eine Beziehung gekommen bin, war mein Konfliktverhalten, sobald er mit mir einen Konflikt austragen wollte, habe ich den Raum verlassen und habe mich im Schlafzimmer eingeschlossen, weil das das Konfliktverhalten war, was ich gelernt habe. Und er hat wortwörtlich ein halbes, dreiviertel Jahr neben mir gesessen, weil er hinterhergekommen ist und sich daneben gesetzt hat und immer wieder zu mir gesagt, red mit mir. Red mit mir. Und ich war so krass in diesem Angst, Scham, Schuld, Konfliktverhalten, dass ich ein halbes, dreiviertel Jahr gesagt habe, ich überhaupt was reden konnte. Ich konnte nicht sprechen. Es war nicht möglich. Meine Stimme und meine Wörter waren weg, weil ich solche Angst davor hatte, wenn ich etwas sage, meine Bedürfnisse dafür einstehe, wird er mich verlassen.
Ja.
Und das ist Arbeit, das umzuprogrammieren.
Total.
Die neuronalen Bahnen neu zu programmieren. Und da sind ganz viele Stolperfallen, weil viele dann so sagen, na ja, aber wo ist denn der Schalter? Wann ist es denn weg? Es gibt keinen Schalter. Wir können nicht, was wir über 20, 30, 40 Jahre konditioniert in uns abgespeichert haben, innerhalb von, ich gehe einmal auf einen Workshop und höre was über Wut, das komplett in uns drehen. Es geht um die Umsetzung und das Trainieren des Fühlens und immer wieder zu sagen, was kann ich tun, was kann ich tun, was kann ich tun, ohne am Gras zu ziehen und Druck aufzubauen. Und dann ändern sich die Sachen.
Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass es nämlich nicht einfach ein Switch ist, das darf man auch
Nein.
verstehen. Es ist Training, sozusagen, wie man Muskel trainiert und so weiter. Aber es ist genau dadurch weiß man auch, dass es möglich ist. Ich würde dir jetzt gerne abschließend eine Frage stellen. Und zwar stell dir vor, Patricia, nachts kommt eine gute Fee und sie verteilt über der Menschheit Zauberstaub. Welche Herausforderung der Menschheit würde sie damit lösen? Was wäre am nächsten Tag anders?
Dass jeder Mensch fühlen kann.
Punkt. Damit ist so viel gesagt. Wahnsinn. Ja. Denn fühlen ist, dass wir uns fühlen, ist die Voraussetzung dafür, dass wir andere fühlen und miteinander in Verbindung gehen können.
Und ich glaube, das würde alles verändern auf der Welt.
Ja, weil wenn wir fühlen, dann können wir auch mitfühlen und uns einfühlen.
Ja, und die Verantwortung für unsere Gefühle übernehmen.
Ja.
Und wenn jeder in seine Innenwelt reisen würde und das können würde, wie das geht, würden wir keine Konflikte im Außen mehr haben.
Patricia, es war wie immer wunderbar, der Austausch mit dir. Vielen, vielen Dank.
Dankeschön, danke, dass ich da sein durfte. Das war sehr schön,
Sehr,
danke.
sehr gerne. Ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Das war's für heute mit Lautgefühlt, dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du mit dabei warst und solltest du ein Thema haben, über das du gerne sprechen möchtest, dann melde dich sehr gerne bei mir. Entweder über hallo@lautgefühlt.de oder auch über Instagram. Und wenn du Zeit und Lust hast, dann wäre es super, wenn du den Podcast bewerten könntest, denn so hilfst du mir, ihn sichtbar zu machen und die Themen in die Welt zu tragen. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Svea Münch.